Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute erstaunlicherweise mit Max.
Ja, völlig überraschend. Hallo da draußen, hallo Kirill. Ja, eine neue Folge Saufgesabbel.
Ja, und heute tatsächlich mal was Persönliches, würde ich jetzt mal schon fast sagen. Wir waren beide nicht gemeinsam im Urlaub, sondern jeweils mit unseren Partnern und haben da natürlich uns nicht nehmen lassen, Wein zu trinken. Haben, glaube ich, so ein paar Sachen gefunden, die wir euch heute aus dem Urlaub vorstellen wollen.
Genau, so ein paar kleine Urlaubsentdeckungen. Man kennt das ja eher negativ, sage ich mal, irgendwas steht im Urlaub ganz besonders gut und dann macht man sich den Koffer irgendwie voll und zu Hause
schmeckt er gar nicht.
Dann auf und sagt, okay, wir waren anscheinend wirklich besoffen im Urlaub oder
genau.
Es ist das Mindset, was natürlich so eine Rolle spielt, wenn man da entspannt ist und so weiter. Gibt ja verschiedene Faktoren, aber ihr habt was gefunden in eurem Urlaub auf Mallorca, was euch gut gefallen hat und ich war mit meiner Frau auf Kreta und wir hatten da ein schönes Resort und die hatten eine echt spannende griechische Weinkarte, auch ein bisschen was Internationales, aber wenn ich in einem Land bin, wo es guten Wein gibt, muss ich ja nicht international trinken.
Korrekt.
Und da haben wir uns wirklich ja gefühlt von oben nach unten und wieder zurückgetrunken und so ein paar Sachen habe ich mir dann auch mitgenommen oder habe es dann mittlerweile schon hier in Deutschland bestellt, weil ich es einfach auch so lecker fand und ja, das stellen wir uns heute mal vor.
Ich würde, glaube ich, das eher nach hinten schieben. Ich habe noch so einen Überraschungswein mitgebracht.
Na super.
Da gucken wir mal, da wollen wir mal deine Sensorik testen. Ja, soll ich anfangen oder willst du anfangen?
Ich habe einen Weißwein, weil du hast ja, glaube ich, nur Rot, wenn ich dich...
Ich habe nur Rot dabei, ja.
Dann fangen wir doch mit...
Erstaunlicherweise, ne? Also für mich würde...
Ja, ich kirre die alte Rotweinnase. Ja, ne? Na, also wir waren auf Kreta. Kreta ist, weiß der eine oder andere sicherlich, die größte Insel Griechenlands. 260 mal 60 Kilometer. Hat tatsächlich auch sehr, sehr viel Rebfläche. Also insgesamt hat Griechenland ungefähr so viel Rebfläche wie Deutschland. Knapp 95.900 Hektar. Und davon stehen 50.000 auf Griechenland. Auf Kreta, Entschuldigung. Auf Griechenland, wow.
Griechenland.
Also Griechenland halt. 50.000 Hektar sind in 50.000 Hektar Rebfläche hat Kreta, also mehr als die Hälfte der griechischen Rebfläche.
Ist eine Menge.
Man muss dazu sagen, dass nur ca. 20% davon wirklich zu Wein verarbeitet werden. Der Rest wird wirklich für die Tafeltraubenproduktion und vor allen Dingen Rosinen spielen eben eine ganz, ganz große Rolle auf Kreta und auch in vielen anderen Regionen in Griechenland. Da gibt es eine Rebsorte, die da ganz führend ist. Das ist die Korintaki-Traube.
Das hört sich ja eher japanisch an. Naja, ja, Korintaki.
Ja, aber die Griechen haben ja auch immer so die Sorabe und Gras und Is ganz viel. Und wir sind jetzt hier mit dem Weißwein bei der Manosatkis Winery.
Manosatkis, okay.
Aus der Nostos-Serie und zwar ist das Roussanne, also jetzt gar keine griechische Rebsorte, sondern eigentlich eine französische Rebsorte. Das ist tatsächlich der Wein, den wir an unserem Ankunftstag mittags am Pool so mit so ein bisschen Calamaris und ich hatte so einen kleinen Gyros-Teller und
ihr habt gesehen, wie klein der war.
Ja, und ja, mir hat der Wein extrem gut gefallen, weil ich aber auch die Rebsorte Roussanne sehr, sehr gerne mag. Ist eigentlich eine Rebsorte aus dem Rhonetal. Aber der Winzer, der das Weingut gegründet hat, der Ted Manosakis, der hat, der kommt aus dem Ort, wo das Weingut ist, ist aber relativ früh in die USA ausgewandert und ist dann in den 90er Jahren zurückgegangen nach Griechenland und hat gesagt, ich will dein Weingut in meinem Heimatort machen, aber ich hole mir wissenschaftliche Hilfe, ich hole mir Experten, die sollen mal den Boden analysieren von dem Land, was mir gehört und sollen mir sagen, was ich da drauf anpflanzen soll. Also das ist, er hat nicht irgendwie blind angefangen, das zu machen, was die schon...
Er hat nicht rumprobiert, sondern direkt ist mit wissenschaftlich drangegangen.
Genau. Heute hat das Weingut 13 Hektar, wird von der Tochter Alexandra mittlerweile geführt Und weil wir da sehr viele Schieferböden haben, haben die Experten eben gesagt, du musst da eigentlich rohe Rebsorten anpflanzen. Also er hat ganz viel auch rote Rebsorten, Grenache, Syrah, aber eben auch diesen Rosan. Und den finde ich ganz lecker.
Ja, dann los. Griechischer Wein.
Mich wundert es, dass du jetzt erst singst. Richtig. Ich hätte gedacht, du eröffnest den
Mund. Nein. Ich bin ja immer noch für Überraschungen manchmal gut. Wir wollen ja nicht ganz vorausschaubar sein.
Rosanne ist eine Rebsorte, die selten sortenrein ausgebaut wird. Oft wird sie in Cuvées mit verschnitten, weil sie eben eine schöne Cremigkeit mit sich bringt. In der Regel eine eher dezente Säure, aber dafür eine schöne Fülle mit sich bringt. Und ist ein wunderbarer Cuvée-Partner. Ab und zu findet man sie eben auch sortenrein. Und ich mag die Rebsorte einfach wirklich unglaublich gerne. Der Wein hier ist jetzt 7 Monate im Barriquefass ausgebaut. Die Trauben wachsen so auf 320 bis 600 Metern über Meeresspiegel. Und wie gefällt er dir?
Gefällt mir sehr gut. Könnte ich mich auch so, kann ich mir gut vorstellen, wie du das gerade so erzählt hast, hey, kurz mal da am Pool hingesetzt, so ein Fläschchen. Könnte ich mir auch ein zweites vorstellen, mit wirklich leckeren Calamaris, ne, Meeresfrüchten. Gyros würde ich dazu auch essen tatsächlich, weil der einfach gut was mitnimmt. Ich finde, der Alkohol kommt schon gut durch. 14 Volumen stehen auf der Flasche drauf. Schadet aber dem Wein überhaupt nicht, sondern es ist ganz angenehm, ist ein bisschen öliger dann.
Das hat die Rebsorte sehr häufig, diese fast schon ölige Konsistenz am Gaumen. Und es ist eine Rebsorte, die zu etwas höherem Alkohol neigt, weil sie eben auch in der Regel immer in wärmeren Regionen angebaut wird, weil es ist eine Rebsorte, die auch Hitze sehr, sehr gut ab kann. Und durch mehr Wärme, durch mehr Hitze entsteht natürlich mehr Zucker letztendlich und dadurch am Ende, wenn du die Weine trocken machen willst, natürlich auch mehr Alkohol. Also du wirst, es macht keinen Sinn, Rosanne mit 12 Volumenprozent zu machen. Das ist nur so.
Aber der hat auch ein bisschen Holz, oder?
Der hat 7 Monate Holz gesehen, ja. Ich finde, das ist hier aber nur so ein bisschen unterstützend. Der hat im Holz dann auch einen biologischen Säureabbau gemacht, was dann eben für diese Cremigkeit zuständig ist, was du ja auch ganz gerne magst.
Ich mag das gerne, ja.
Und was für dich ja, glaube ich, sehr positiv ist, der Wein hat eine ganz dezente Säure.
Du hast mich ja in letzter Zeit sehr gut trainiert. Wir wissen ja, dass du ein sehr guter Mentor und Trainer bist. Du musst auch mal Komplimente annehmen. Und ich kann tatsächlich, ich vertrage es ein bisschen besser. Also gerade nicht so die Spitzen, also ein 23er könnte ich jetzt nicht trinken. Aber so gut eingebundene Säure gibt mir gut den Rachen runter.
Ja, das ist auch schön. Da ist ja bei dir doch noch, steht ja doch noch Hoffnung.
Hopfen und Malz ist vielleicht noch nicht ganz verloren.
Das stimmt.
Ich finde es schön, dass wir mit so einem, es ist schon ein Kracher. Also ich würde den auch, den auf der Karte haben wir ja nicht, ne?
Noch nicht, das kann ja noch werden.
Also, was nicht ist, kann noch werden.
Kann noch nicht werden. Man muss dazu sagen, der Wein hat ein bisschen seinen Preis. Also ich finde, er ist fast ein Ticken zu teuer und das sage ich sehr, sehr selten. Also,
das stimmt allerdings, das sagst du wirklich sehr selten.
Also der kostet jetzt so, wenn du ihn hier in Deutschland, weil haben ihn ein paar Online-Händler, da bist du so bei 42, 43 Euro.
Ui.
Das ist schon eine ordentliche Ansage für den Wein.
Hat er die französischen Preise gleich mitgenommen?
Ja, man muss dazu sagen, dass die Tochter hat auch in den USA studiert, macht das Weingut mit ihrem Mann jetzt zusammen. Ihr Mann ist aber Koch, die haben auf dem Weingut auch ein Restaurant. Mittlerweile haben sie auch ein Restaurant in Miami. Also es ist schon auch so ein bisschen Boutique und so ein bisschen gehypt auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und dann steigen halt leider oft auch die Preise so ein bisschen. Ich finde die Qualität wirklich gut, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn der Wein 10 Euro weniger kostet.
Aber eben 5 bis 10 Euro
weniger. Kann das dafür bezahlen? Also da hatten wir schon deutlich schlechtere Weine.
Für mehr Geld.
Für mehr Geld. Ne? Also die Weine sind auch biologisch gearbeitet. Es ist sehr gutes Handwerk. Wir haben von dem Weingut auch noch 2, 3 andere Sachen dann im Urlaub getrunken, auch die roten. Also es macht wirklich Spaß. Und man muss dazu sagen, Greta ist nicht unbedingt für seine Qualität an Weinen bekannt.
Ja, die Masse macht's da, ne?
Genau. Also es ist tatsächlich so, dass Greta wirklich jahrzehntelang von 6 großen Winzergenossenschaften dominiert wurde, wo nahezu alle Weinbauern ihre Trauben hin abgeliefert haben. Und da stand ganz klar, Masse
im Vordergrund, absolut.
Ich habe eine Zahl gefunden, ich kann die eigentlich fast nicht glauben. Also die haben früher auf Kreta einen Durchschnittsertrag von 400 Hektoliter pro Hektar gehabt. Also das ist
400 Hektoliter.
Das ist das Vierfache von dem, was in Deutschland schon als viel gilt. Also es ist wirklich heftig. Also ich kann es mir ehrlicherweise eigentlich fast nicht vorstellen, dass die Zahl stimmt, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr viel Masse,
die produziert wurde. Seewasser das noch verdünnt oder was haben sie da gemacht?
Ja, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Vielleicht wollen wir das auch gar nicht weiter hinterfragen. Aber jetzt gibt es eben wie in vielen Regionen dann auch eine junge Winzergeneration, die eher auf die Qualität setzt und sich da ein bisschen der Qualität verschrien hat. Und es tut sich was in Kreta, aber es gibt andere Regionen in Griechenland, die ein bisschen mehr für Furore sorgen. Sie kommen uns vielleicht.
Wir werden vielleicht mal noch eine separate Griechenland-Folge machen.
Das sollten,
sollten wir vielleicht mal machen. Auch ich denke mal, dass viele Zuhörer auch schon in Griechenland waren und auch vielleicht sogar gerne griechische Weine trinken. Oder wir werden etwas Neues für die Zuhörer entdecken und denen empfehlen.
Absolut. Also lohnt sich, glaube ich.
Ja. Also, jetzt kommen wir mal, jetzt fange ich auch mal ein bisschen was zu erzählen, aber natürlich nicht mit so vielen Daten wie du, sondern eher die Geschichte hat mich fasziniert. Wir waren auf Mallorca.
Alamanya?
Nein, aber wie man das so charmant sagte, wir waren eher im Rentnerviertel.
Na gut.
Tatsächlich extrem ruhig, extrem toll. Alcudia waren wir. Da hatten wir eine Finca, das war wirklich toll, es war ruhig, das Meer hat richtig Spaß gemacht. Wir waren halt aber nicht drin, es war zu kalt tatsächlich.
Aber wir konnten noch richtig schön.
Naja, ihr wart ja auch, glaube ich, 3 Wochen vor uns im Urlaub. Oder zwei.
Eine Woche.
Nee.
Doch.
Nee.
Doch.
Doch. Nee. Doch. Okay. Ja, vielleicht lag es daran, dass da das Wetter natürlich, Spanien, da ging schon ab. Aber wir hatten auch ein paar schöne Tage. Und es leben Freunde von mir auf Mallorca, mit denen habe ich auf dem Schiff gearbeitet und dann haben wir uns da auch getroffen. Und wir sind beim Winzer gewesen und haben die Weine nicht so entdeckt, weil sie so zu entdecken tatsächlich sehr schwierig ist, weil er ein sehr kleines Weingut hat. Bei Pep Rodriguez waren wir auf dem Weingut Socarel. Dieses Weingut hat tatsächlich nur 4,5 Hektar, also so ein Mikrozellar. Mikro 10, also ein kleines Weingut, fertig.
Sehr lustig, wenn du versuchst, Spanisch.
Ich brauche dann, aber nach einer Weile geht's.
Ja, wenn die Flasche gleich halb leer ist, dann schwitzt du Fliese.
Ja. Pep Rodriguez ist tatsächlich, also wir sind da angekommen auf diesem Weingut, also es ist so relativ mittig von der Insel. Wir sind da auf dem Weingut angekommen und wir haben erst gedacht so, ist das ein Weingut oder ein Drogenlabor hier? Also es war wirklich wie so eine Garage. Standen da die ganzen.
Gut, das eine schließt ja das andere nicht aus.
Ja. Und als wir den Typen gesehen haben, habe ich gedacht, kommt er gerade von Wacken? Also das war echt, der Typ ist echt ein Phänomen. Ein unfassbar cooler Typ. Unfassbar lustig, zumindest so durch die Übersetzung, ich glaube. Aber ein paar Sachen auch durch Gestikulierung und Mimik könnte man verstehen. Er spricht nur Mallorquinisch. Tatsächlich. Und dann musste meine Freundin da übersetzen. Und wir hatten eigentlich so gedacht, also eine Stunde reicht uns. Und dann zieht da eine Brille nach der anderen auf. Und dann sind wir da 3 Stunden oder 3,5 Stunden waren wir dann da.
Ist mir noch nie passiert auf dem Weingut.
Mir auch nicht. Haha. Und das Faszinierende ist, dass dieser Typ eigentlich beim dem größten Weinbetrieb oder Weinhersch, wie nennt man das? Weingut arbeitet, so rum.
Ja, machen wir jetzt schon Saufgesabbel?
Ja, ich bin tatsächlich, ich will so viel erzählen.
Du bist ziemlich aufgeregt.
Ja, weil ich bin
Feuer. Schenk doch mal ein.
Ich schenke mal ein, ja, vielleicht bringt das ja was. Fangen wir mal damit. Oh, das ist jetzt. Also, vielleicht dazu, er macht seinen Wein wie vor 200 Jahren. Also, lässt alles Natur. Und er ist der Erste, der auf seinem zwischen seinen Reben Olivenbäume und Obstbäume gepflanzt hat. Er hat das nämlich ausprobiert, um den Reben den Schatten zu spenden und hat dann auch gesagt, er hat das getestet. Im Hochsommer haben die Trauben bis zu 10 Grad weniger Temperatur und das schont die Traube und hilft der Traube einfach, sich besser zu entwickeln. Und das fand ich so faszinierend, weil wir kamen und wir gucken dahin und denken so, Alter, was ist das hier? Wir haben konnten es nicht glauben. Und dann sind wir einmal durch die Reben gelaufen. Es ist alles flach gebaut. Und er kümmert sich, also er kümmert sich auch darum, dass er zum Beispiel weniger Wasser verbraucht und keinerlei Chemie, nichts verwendet. Und viele belächeln ihn da auch auf Mallorca und sagen, es klappt doch alles sowieso nicht. Und seine Weine sind so gefragt. Er produziert natürlich dementsprechend auch sehr wenig und im gleichen Atemzug sagt er, naja, wenn ich Ich habe da mein 1500 Liter Fass Edelstahl tatsächlich. Wenn das mir nicht gefällt, dann gebe ich es weg. Also, er sagte, da sagen die anderen, gib mir das Zeug, das ist immer noch gut. Dann sagt er, nee, er ist ein totaler Fanatiker und total präzise mit seinem Wein. Aber wir sollten jetzt erstmal probieren. Vielleicht kannst du vorlesen, was da drauf steht.
Also wir haben jetzt 2023 Socarel vom Microceller. Montenegro ist die Rebsorte.
Ja, Socarel ist das Weingut.
Ja, Montenegro, die Rebsorte, eine autochtone Rebsorte Mallorca.
Genau, und man muss dazu sagen, er macht nur autochtone Rebsorten Mallorca.
Mhm. Sehr spannend. Bio-Siegel ist drauf. 0,75 Liter natürlich. 12,5 Alkohol haben wir. Also auch eher was Leichtes. Und auch von der Farbe her ist es ja eher ein leichter, heller Rotwein. Fast so, für mich hat er fast so die Farbe von Schalotten, also von so diese Zwiebelschalenmäßige eher. Und das ist eben, ja, auch von der Nase her, finde ich, kann man diesen naturigen Charakter schon so ein bisschen wahrnehmen. Es ist ein sehr, aber ja, also ohne Fehltöne. Das ist mir immer ganz wichtig bei Naturwein, dass wir eben eine schöne, dass die können von mir aus so naturig sein, wie sie wollen. Sie müssen nur einfach sauber aromatisch sein. Also keine Fehltöne, keine Oxidation, keine Maus, keine
Maus.
Ja, es gibt Weine, gerade im Naturweinbereich. Das ist so eine Bakterienverbindung. Dann stinken die wie so Mäusepisse eigentlich. Und das ist passiert leider Gottes sehr, sehr viel oder eher häufiger bei Naturweinen, wenn da ein bisschen unsauber vielleicht gearbeitet wurde. Aber das haben wir hier eben nicht, sondern es ist ein wunderbar erdig, fast so ein bisschen ja zwiebelig, auch riechend, hat eine schöne, auch in der Nase, fast so ein bisschen was Florales. Also Nase finde ich gut, ich habe noch nicht probiert.
Ja, probier mal. Mallorca hat ja so um die 2500 Hektar insgesamt. Aber dafür fast 50 Weingüter. Also schaut jetzt nicht so viel. Naja, 50 Weingüter finde ich schon viel. Und das größte Weingut auf der Insel ist José Ferrer. Bei dem arbeitet er auch festangestellt. Und das macht er quasi eine Art Hobby, was jetzt aber immer größer wird, das Hobby. Weil die Nachfrage nach seinem Wein so immens ist, dass er jetzt quasi, er sagte, naja, ein bisschen muss ich noch. Dann ist das ein Plus minus Null. Im Moment, sagt er, mache ich das auch Spaß.
So machen das ja viele, weil man darf natürlich nicht vergessen, wenn du jetzt kein Weingut erbst, ist das schon echt eine finanziell große Herausforderung, ein Weingut zu gründen. Also Landbesitz mal das eine, aber auch Trauben kosten Geld, die ganze Technik kostet Geld. Also da musst du schon irgendwie, also du brauchst schon eine etwas finanzielle Sicherheit, um so gut gründen zu können. Und deshalb machen das sehr viele, die eben nicht aus einer Weinbaufamilie kommen, die haben dann vielleicht Önologie studiert oder so, arbeiten angestellt auf dem Weingut und fangen dann eben an, parallel sich so ihr eigenes Projekt aufzubauen. Und irgendwann kommt dann eben der Switch, wenn du sagst, okay, jetzt kann ich davon leben.
Mhm.
Dann hört man meistens auf in einem anderen Job und oder reduziert da dann seine
Stimme. Das ist eine ganz witzige Geschichte, nämlich gerade bei diesem unfassbar coolen Mann, beim Pep. Er hat tatsächlich Geld geliehen bekommen von seinem Arbeitgeber, um quasi sich die ersten Stücke Land zu kaufen, die ersten Hektar zu kaufen, und bezahlt es ab oder hat es abbezahlt mit seinen Trauben, die für ihn nicht qualitativ hochwertig war.
Die nicht zu seinem Qualitätsverständnis.
Genau, die nicht zu sein. Und das finde ich auch, ne, dass der José ihm überhaupt die Möglichkeit gibt, obwohl das Weingut eigentlich gar nicht, ne, es ist, glaube ich, was ist dann, Kilometer entfernt. Nicht mal, ne? Und dass er sagt, naja, bevor du zur Bank gehst, die Geschichte hat er uns so erzählt, bevor du zur Bank gehst, gebe ich dir das Geld und du gibst mir mehr Trauben, damit ich mehr Wein produzieren kann.
Ist ja dann letztendlich eine Rechenaufgabe. Aber auch das sieht man häufiger, dass man eben, ja, auch, sag ich mal, wie von so einem Mentor dann eben eine Unterstützung bekommt, auch finanziell oder Bei vielen ist es so, dass sie den Keller mit benutzen dürfen, ne? Weil natürlich diese Kellertechnik, das ist das, was wirklich auch Geld kostet.
Ja, er leiht sich dann, also wenn er die Antwort leiht, er sich Geräte tatsächlich.
Ja.
Aber es geht gar nicht anders. Er sagte, er könnte das überhaupt nicht stemmen und er hat auch keinen Platz. Aber er sagte, er bräuchte eine zweite Garage.
Ja. Das sollte ja irgendwann vielleicht im Bereich des Machbaren sein.
Ja, ich weiß gar nicht, weil er ist, wie gesagt, er ist so ein taffer Typ, der, ich weiß gar nicht, ob er in diese Gewinnzone will. Also er sagte, ihm ist wichtig, dass er nicht noch mehr Geld quasi reinsteckt, sondern auf plus minus null läuft. Ihm ist es wichtig, geilen Wein zu machen. Und ich bin so fasziniert von diesen Weinen, deswegen, die sind auch ganz leicht gekühlt. Ich habe die vorhin einmal in den Kühlschrank getan.
Wer hat dir das denn erzählt?
Vögelchen hat gezwitschert. Ein Adler. Und jetzt hast du mich durcheinander gebracht, du Nase, ey. Wir machen jetzt nächsten Wein, ist mir egal.
Heute bringe ich dich mal aus dem
Konzept. Ja, ehrlich, also heute ist es, wenn man selber erzählen muss und dann der andere ein... Ich verstehe das. Ach so, hier, bei dem Etikett hier, bei dem Wein als nächstes, hier mal so in die Kamera gezeigt, hat er ein Barrique-Fass fotografiert und seine Tochter hat das quasi das Etikett für diesen Wein gemacht. Also ganz witzig, auf die Idee auch überhaupt zu kommen. Du erzählst uns gleich, was wir im Glas haben.
Ich guck mal wieder auf die Flasche, was da steht. Ich kenne die Weine ja nicht. Also ich meine, ich hätte schon mal ein Etikett von denen gesehen, aber ich habe die Weine auf jeden Fall noch nie probiert. Der erste Wein hat mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut gefallen. Wir sind wieder im Jahrgang 23. Jetzt haben wir Montenegro, Fogono und Escusac. 11 Volumenprozent, also nochmal einen Ticken leichter. Ich finde ihn von der Farbe ein bisschen röter, nicht ganz so dieses etwas Bräunliche mit dabei. Halten wir mal den Rüssel rein.
Reißen wir mal den Rüssel rein, genau. Was ich bei ihm extrem finde, ich war erst skeptisch, weil ich dachte so an der Farbe, so, was ist das? Er ist extrem filigrane Weine, extrem klar, extrem geradlinig. Und das fand ich so faszinierend. Und ich meine, wir haben da echt 3 Stunden lang Wein getrunken. Und wir sind, wie soll ich sagen, wir sind mit guter Laune rausgegangen, aber nicht irgendwie besoffen. Und das macht, glaube ich, auch den Wein bei den Temperaturen, die da herrschen, dass er dann so leichte Weine produziert, macht einfach extrem Spaß. Und er sagte, man kann im Sommer mal so zu Siesta, kannst du so ein Fläschchen trinken, da geht's dir immer noch gut. Dann gehst du weiter ackern und kommst wieder, trinkst noch ein Fläschchen und dann schläfst du gut davon.
Ja, also die Weine haben eine unglaublich schöne Leichtigkeit. Sie haben eine erfrischende Säure, was ich ja beim Rotwein immer ganz, ganz wichtig finde. Es ist nicht das, was die meisten, glaube ich, mit mallorquinischen Weinen verbinden würden. Einer der bekanntesten Vertreter sind ja die Weine hier Anima Negra.
Anima Negra.
Das ist ja genau das krasse Gegenteil, ne? 14, 5, 15 Volumenprozent, kannst nicht durchgucken durch den Wein.
Ja, extrem butterig, extrem marmeladig, ja.
Schön mit oder intensiv mit Holz ausgebaut. Und das hier ist einfach das krasse Gegenteil. Also das ist ein Stil, der mir deutlich besser gefällt. Also mir gefallen die Weine auch. Ja. Schön, dass ihr mir die zeigt. Aber viele Gäste wären, glaube ich, mit diesen Rotweinen nicht happy. Ne? Oder weil sie einfach andere Rotweine gewöhnt sind, eine andere Vorstellung haben. Wenn du einen mallorquinischen Wein...
Wenn du Mallorca sagst, dass dann ein Kracher kommt.
Und das ist ja oft so, wenn du Weine aus südlichen Ländern empfiehlst oder aus wärmeren Anbauregionen und dann kommen solche Leichtgewichte, sage ich mal, daher, da rechnen manche Leute
auch. Ja, aber ein Leichtgewicht kann ja auch ein Weltmeister werden.
Absolut. Und ich habe von dem Wein deutlich mehr Lust, eine zweite Flasche zu trinken, als von so einer Bucht.
Ja, genau.
Ne? Und
exakt.
Das macht auf jeden Fall Spaß. Die Ausstattung ist hochwertig. Die Weine sind unglaublich gut gemacht. Auch hier wieder keine Fehltöne. Bisschen mehr Frucht als der erste. Der erste eher so auf dieser würzigen, floralen Seite. Der zweite jetzt deutlich fruchtbetonter.
Ganz leichtes, ganz, ganz leichtes Barrique hat er. Also ja, aber wird ja nicht im altes Holz, ne? Genau, also die Fässer waren schon gebraucht. Das ist auch richtig. Und er sagte, er will das auch gar nicht. Er wollte das mal ausprobieren. Das ist so sein erster Testlauf mit gebrauchten Barrique-Fässern. Er bekommt neue Barrique-Fässer. Da will er noch andere Sachen probieren. Dazu kommen wir aber gleich. Und er sagte, er wollte einfach nur den Wein dran vorbeilaufen lassen, um ja noch mal ein bisschen Finesse reinzubringen.
Ja, aber ich das sind halt auch tolle Speisenbegleiter. Also du bappelst gerade an der Vorspeise für unsere Karte, wo ich mir so einen Wein zum Beispiel schon gut so vorstellen kann. Ne? Es gibt du willst ja so ein Dreierlei von der Wachtel machen.
Zwei, Dreierlei, wir sind noch nicht so ganz fertig mit der.
Aber wenn du halt so bisschen Wildgeflügel hast, da finde ich, kannst du eben so einen Rotwein gut machen, weil du machst dann, du willst Sellerie dazu machen,
ja,
also eher ein bisschen Walnüsse. Und du hast ja hier kaum Tanninstruktur, aber du hast eben die Würze eines Rotweins. Und das ist genau das. Und wenn man ihn dann noch leicht runterkühlt, kann man das durchaus auch schon in der Vorspeise oder im ersten Gang vom Menü.
Jetzt kommen wir zum Problem, zu der schlechten Nachricht.
Das ist wahrscheinlich der Preis.
Nee, es gibt den Wein nicht, der ist ausverkauft. Alle 3-Sterne-Läden, auch tatsächlich viele aus den USA. Er vertreibt sowieso seinen Wein nur über Großlieferanten oder wie heißen die? Großhändler, genau, Großhändler. Und er sagt, alle Weine sind ausverkauft, im Voraus teilweise. Alle 3-Sterne- oder alle Sterne-Läden, die quasi ja auch von über, nicht übersehen, am Festland sind, wollen seine Weine haben. Und das ist das Krasse. Wir haben die Weine nur bekommen, weil wir da waren. Und die Preise, der sagt, wenn ich dich mag, mache ich dir einen guten Preis. Und wenn ich dich nicht mag,
dann kriegst du eh keinen.
Erstens kriegst du dann, was ich noch überhaupt irgendwie loswerden will. Und zweitens mache ich dir einen richtig ordentlich fetten Preis. Also, und der Typ ist einfach, ich würde sagen, also mit denen macht's richtig Bock. Und ich glaube, ich hab auch gedacht, wir hatten auch darüber gesprochen, naja, dieses Phänomen, du warst da, ne, dieser Eindruck, irgendwie dieser Typ ist geil, die Weine schmecken, wir nehmen was mit. Ein Freund von uns war dabei, der hat dann ein paar Flaschen gekauft, die wir heute verkosten, danke an diese Seite.
Danke an den Spender.
Ja. Danke an den Spender. Und dachte, naja, wer weiß, ist es wirklich dieses Phänomen, schmeckt im Urlaub zu Hause nicht, aber exakt so, wie es da geschmeckt hat, schmeckt es hier auch. Also klasse Typ, klasse Weine, extrem geil gemacht und extrem viel Spaß gehabt mit dem Pep Rodriguez. Ne? Siehst du, der Wein geht schon.
Ne, das klingt so ganz spannend.
Sie.
Aber das ist ja so häufig so, dass, so geht es mir auch immer wieder, dass du diese Sympathiewerte nicht ganz außen vor lassen kannst. Ne? Ja. Klar musst du Weine auch immer nach ihrer Qualität beurteilen, aber du kaufst halt Wein auch lieber bei Menschen ein, die du sympathisch findest, als wenn sie Arschlöcher sind. Also da kann der Wein auch noch so gut sein. Wenn der Winzer oder der Weinhändler mir nicht passt oder mich vielleicht auch mal geärgert hat, dann hat er einfach Pech gehabt. Dann gibt's den Wein halt bei mir nicht oder ich suche ihn mir über eine andere Quelle. Aber das ist, ich habe es ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, Wein hat auch immer was mit Emotionen zu tun. Und du kannst, wenn du einen Winzer scheiße findest, aber seinen Wein gut, wirst du ihn trotzdem nie gut verkaufen, weil du immer, du wirst ihn nicht freiwillig empfehlen.
Bin daran nachgespannt.
Und wenn ein Gast sich den selber aussucht, sagst du, ach, wollen sie nicht doch was anderes probieren? Nein. Und das geht mir immer wieder auch so und deshalb ist es auch so toll und deshalb mache ich das auch gerne, wenn ich unterwegs bin, eben auch Weingüter und Winzer besuchen, weil du kriegst natürlich auch nochmal einen anderen Einblick, wenn du auf dem Weingut bist und einfach den Winzer mal persönlich kennengelernt hast. Und da sind solche Urlaube natürlich auch immer so schön. Ich muss sagen, wir waren, das war auch der Wunsch meiner Frau, wir haben dieses Mal keine Weingüter besucht, sondern wir haben nur Wein getrunken. Wir haben wirklich einen Füße-Hoch-Urlaub und Nichtstun gemacht.
Ich glaube, das war der erste Urlaub, wo er kein Weingut besucht hatte.
Würde ich
seit langem auf jeden Fall. Hat die Frau sich endlich mal durchgesetzt, hat gesagt, so, jetzt wird hier nur getrunken und nicht irgendwas besucht. Finde ich aber auch gut und hat dir auch nicht geschadet.
Urlaub war wirklich schön.
Bist wiedergekommen und war es gar nicht so rot, wie du erzählt hast.
Ja, es war schon wieder abgeklungen. Also ich gehöre ja zur Kategorie Hummer. Ich werde einfach nur rot, wenn ich in der Sonne bin.
Hat er sich Creme Fraiche überall oder Quark überall hingeschmiert.
Wir haben im Urlaub wirklich viele tolle Weine getrunken, Weiß, auch ein paar Rosé-Weine, was bei mir jetzt auch nicht so häufig vorkommt, auch ein bisschen was Rotes und ein Weingut, das haben wir des Öfteren getrunken mit verschiedenen Weinen, jetzt gar nicht von der Insel Kreta, sondern aus dem Norden, aus Makedonien, also schon so Richtung Grenze Nordmazedonien. Da gibt es die wunderbare kleine Region in den Bergen, die heißt Nausa. Und wenn Nausa auf dem Etikett steht, muss eine Rebsorte automatisch zu 100% drin sein. Und das ist die Rebsorte Xinomafro. Und
sieht super an.
Wir haben von dem Weingut unter anderem einen wirklich phänomenalen Rosé getrunken. Den wollte ich heute eigentlich auch zeigen. Aber die Flaschen, die ich mitgebracht habe, sind schon leer. Und das, was ich nachbestellt habe, ist nicht rechtzeitig angekommen. Deshalb musste ich jetzt zum Rotwein greifen. Earth and Sky von Apostolos Thymiopoulos, also griechischer geht's eigentlich fast gar nicht.
Lager, meine guten Freunde.
Und das ist Jahrgang 2022, gilt als einer der absolut Top-Weine Griechenlands im Rotweinbereich. Ist eben 100% Xinomafro. Und weißt du, was Xinomafro bedeutet, wenn du es wörtlich übersetzt?
Ein chinesischer Muffin?
Wow. Nein, der saure Schwarze.
Okay, ist nicht deutlich besser, jetzt muss ich gestehen. Also,
ja, der hat aber hier eher was damit zu tun, dass er eben schwarz, sagt man eben auch sehr häufig zu einer roten Rebsorte in der griechischen Sprache. Mafro ist eben, es ist eben eine sehr säurebetonte Rebsorte. Man hat auch lange vermutet, dass die Rebsorte mit Pinot Noir oder mit Nebbiolo verwandt ist, weil die aber sehr ähnlich sind. Man hat jetzt mittlerweile durch DNA-Analysen rausgefunden, dass sie das auf jeden Fall nicht ist. Der Wein wächst so auf circa 150 bis 350 Metern über Meeresspiegel. Es ist eine relativ kleine Region, Naousa. Es sind nur ungefähr 700 Hektar an Rebfläche. Und der Winzer, der Apostolos, hat dort circa 34 Hektar, auf der er auch ausschließlich Xinomafro erzeugt. Er macht aber 10 verschiedene Xinomafros. Also,
was, wie macht er denn 10 verschiedene?
Ja, verschiedene Ausbaustile, verschiedene Herkünfte. Er macht eben einen phänomenalen Rosé. Also, dass ich mal wirklich sage, ich habe mir einen Rosé gekauft für zu Hause. Das ist...
Wieso hast du ihn nicht mitgebracht?
Weil er alles, was zu Hause war, schon leer getrunken ist. Hörst du wieder nicht zu?
Nein.
Gut. Alles, was zu Hause ist. Für alle, die jetzt auch zugehört haben, wie Herr...
Er hat alles ausgesoffen und keinen mehr gekriegt.
Nein, der ist noch nicht da.
Sage ich doch, keinen gekriegt. Also ist noch nicht da.
Ja, hast ja doch zu.
Ja, komm, jetzt trink doch mal, ey. Diese Folge ist jetzt total verrückt heute.
Genau. Xinomafro, ein bisschen würziger, also ein bisschen pfeffrig. Intensiver als eurer Wein. Genau, pfeffrig.
Aber sehr lecker, also angenehm, ne? Sehr schön.
Dann ein sehr typisches Aroma, was mich auch immer an Xinomafro erinnert und was mich auch immer hilft, Xinomafro zu identifizieren, in der Blindprobe, Tomate. Also so Tomatenmark, Tomatenstängel, wenn du um den grünen Strunk so ein bisschen. Und das ist immer ein ganz, ganz typisches Zeichen für Xinomafro.
Tomate würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin eher so bei, ja, leicht metallisch.
Mhm. Auch sehr gut, jodig fast. Also das ist auch sehr, sehr typisch für die Rebsorte. Und es gibt ja eine tolle Geschichte mit mir und Xinomafro. Also ich weiß nicht, ob wir die tatsächlich hier schon mal erzählt haben.
Nein.
Ich 2017 beim Wettbewerb Bester Sommelier Deutschland bin ich Zweiter geworden hinter dem späteren Weltmeister Marc Almert. Der Wettbewerb war hier in Hamburg. Und im Finale gab es eine Blindprobe von einem Rotwein, wo wir ein Glas Rotwein hingestellt bekommen haben. Und die Aufgabe war, sie haben 4 Minuten, beschreiben sie den Rotwein und benennen sie ihn so genau wie möglich. Und ich war der letzte Kandidat von den Finalisten. Und meine Vorgänger, eben habe ich dann hinterher erzählt bekommen, waren beide in Italien. Der eine in Norditalien, der andere, glaube ich, in der Toskana. Und ich habe dran gerochen und mir kam der sofort bekannt vor, dieser Wein. Und ich habe ihn dann beschrieben, was ich rieche, was ich schmecke. Und dann habe ich gesagt, na komm, da habe ich so im Kopf so, was sagst du, was ist das? Du kennst das. Das müsste eigentlich Xinomafro sein, habe ich mir so gedacht. Sagst du, du stehst jetzt hier auf der Bühne vor 250 Leuten im Publikum und sagst jetzt gleich griechischer Wein. Die werden dich ja alle für bekloppt halten. Aber ich habe dann gesagt, na komm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und habe dann gesagt, es ist 2013, Xinomafro aus Naousa, aus Makedonien in Griechenland. Hab damals, glaube ich, sogar auch noch einen Winzer gesagt. Und du hast so richtig gemerkt, wie jeder im Publikum, okay, jetzt ist er komplett verrückt. Was stimmt denn mit dem Typen da oben nicht? Und aber du hast auch bei der Jury irgendwie gemerkt, wie alle so ein bisschen gezuckt haben. Und auf jeden Fall, Wettbewerb war vorbei und dann kam es zur Auflösung. Und dann hieß es auf einmal, ja, und auch der Rotwein ist komplett erkannt worden. Und dann war das eben tatsächlich...
Da warst du das als Einziger erkannt?
Also, die anderen beiden waren in Italien und ich habe mit Rebsorte, mit Jahrgang, mit Winzer...
Winzer hast du auch.
Winzer komplett...
So, Max, wann folgt der Master Sommelier?
Im Moment ist es ja eher so der... Man wird dann zum Lehrer irgendwann.
Hans. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, du nimmst ja die Komplimente von mir nicht an.
Nein. Von daher habe ich natürlich so eine gewisse Verbindung zu der Rebsorte Xinomafro.
Geil, ja.
Aber mich hat dieser Wein hier auch wirklich nachhaltig begeistert. Also das ist sein Topwein, den erzeugt er seit 2005. Es war der erste Jahrgang, wo er den gemacht hat. Der Wein wird 18 Monate in gebrauchten Barriques ausgebaut und zählt für viele Experten wirklich zu den Top-Rotweinen Griechenlands überhaupt.
Mhm. Und kostet?
Tatsächlich ist das eigentlich ein Schnapper, wenn man das jetzt auch mit dem Weißwein in Relation setzt. 24,90.
Ja, das ist ein Schnapper in Relation mit dem Weißwein definitiv.
Aber wobei, ich finde auch, dass der ist das Geld wert. Und vielleicht in dem Fall sogar 5 Euro zu günstig.
Mhm.
Das würde ich jetzt sagen. Ich hätte ihn so in die 30er, 35 Euro Kategorie gesteckt. Aber 25 Euro, das kann man sich gönnen. Und ich finde, der ist einfach nicht zu schwer. Er ist sehr angenehm, geht gut runter, hat eben Noten, die du sonst nicht hast, also die du oder die du selten am Gaumen und in der Nase hast. Finde ich super. Ist mal.
Er hat auch diese Leichtigkeit eigentlich wie eure oder wie deine Rotweine heute, aber er hat schon ein bisschen mehr Kraft und ein bisschen mehr.
Ja, er hat auch deutlich mehr Tannine, ne? Also deutlich
mehr. Liegt ja auch 18 Monate im Holzfass, ne? Aber ich finde es einen grandiosen Rotwein und wirklich die Empfehlung, probiert mal Chino Mafra aus Naousa. Es lohnt sich auch.
Ist ganz geil. Ich habe jetzt noch zwei Sachen habe ich noch. Einmal so einen Blinden für dich.
Ach ja, auch ein Blinder viel immer. Du willst mich hier mit irgendwas ärgern. Du freust dich wie ein kleines Kind schon die ganze Zeit auf den Wein.
Nein, ich möchte einfach nur dein fachmännisches Urteil.
Ihr hört, wie er lacht. Er will mich wirklich ärgern.
Nein, um Gottes Willen, ich will dich doch nie. Ich ärgere dich doch. So, Leute, ihr müsst jetzt einfach mal hinhören, was der Fachmann zu diesem außergewöhnlich interessanten Wein sagt. Und findet er ihn überhaupt außergewöhnlich und interessant?
Also von der Nase finde ich ihn jetzt erstmal relativ unspektakulär. Da finde ich ihn relativ gefällig gemacht auch. Also so wie ihr lacht, kriegt ihr seid solche Schweine.
Ach komm. Hallo, du hast mich vorhin aus dem Konzept gebracht. Retourkutsche folgt heute direkt.
Retourkutsche folgt. Also in der Nase ist es ist sehr primärfruchtig, es ist ja so grün, floral, ein bisschen weiße Blüten. Jetzt ein Wein, der mich von der Nase nicht wirklich anspricht, so muss man es vielleicht
sagen. Also ich muss ehrlich gestehen, der schmeckt auf Mallorca besser als hier.
Das Urlaubsphänomen.
Das ist das ist original das Urlaubsphänomen. Wir sind in der Finca angekommen, völlig. Naja, wir waren nicht gestresst, aber so ein bisschen müde irgendwie, so, müssen noch einkaufen. So gibt's ja irgendwie mal ein Glas Wein, machen einen Kühlschrank auf und da steht dieser Wein da drin. Wir so, ach komm, bin an Pool gesetzt da so, getrunken, denke so, wow, geht eigentlich, geht gut runter, ist nicht kompliziert, ne, brennt nicht, kann man machen. Und dann sind wir losgefahren in Mercado.
Sí. Supermarkt, oder?
Danke für die Übersetzung. Sind in den Supermarkt gefahren zum Einkaufen und gucken ins Regal und dann steht er da. Was glaubst du, was dieser Wein kostet?
Also, die Nase habe ich ja gerade schon ein bisschen geschrieben. Der Gaumen ist nicht wirklich besser. Also es ist wirklich extrem gefällig. Der hat auch so ein bisschen Restsüße. Der hat aber keine Säure. Also der ist einfach völlig unharmonisch. Das ist meiner Meinung nach absolute Industrieware und jetzt sind wir auf Mallorca, das ist wahrscheinlich auch mallorquinischer Wein, ne?
Das wissen wir nicht.
Vom Festland, okay.
Ach so, ja, Spanisch ist auf jeden Fall, ja.
Wahrscheinlich 1,99, also.
Nee, ach komm, das traust du uns doch wirklich nicht zu, dass wir einen Wein verhandeln.
Trau euch alles zu.
Aber für 1,99 trinken wir keinen Wein. Also bitte, Max. Das ist jetzt mit dem Knie in einen weichen Bereich.
Okay, die lachen so, wahrscheinlich sind es 99 Cent.
Nee, das trinkt man. Nein, das sah ja an.
Gut,
tatsächlich kostet
der. Jetzt lass die Katze aus dem Sack.
Tatsächlich ist das.
Ich find's nicht gut, um das nochmal.
Ja, also ich find's jetzt auch nicht mehr gut, ehrlich gesagt. Aber am Pool schmeckt der ganz gut. Der Wein kostet 2,35 Euro.
Gut, aber ich bin jetzt mit 1,99 nicht so weit weg.
Naja, aber 1,99 trinkt man nicht, habe ich ja gesagt. 2,35 Euro und wir haben das Regal tatsächlich dann irgendwann mal geschafft, leer zu kaufen, weil der Wein einfach als Schorle super lief. Und
Ja gut,
nicht wehgetan hat.
Es ist halt, es ist wirklich, glaube ich, so eine 0815 Weißwein-Cuvée. Verdejo, Sauvignon Blanc, Chardonnay, also alles gefällige Rebsorten, 23er Jahrgang, 12,5 Alkohol. Ja, Produkte España. Also lecker ist das nicht.
Hat er das probiert? Ja, nee, aber der kann das Glas da lassen, weil ich habe jetzt noch eine Sache, die wirklich, die mir persönlich oder uns allen.
Muss ich das jetzt leer drin?
Nee, musst du nicht. Nice, um Gottes Willen. Also ich könnte dir das einmal weg.
Aber das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an unsere Supermarktfolge zurück.
Genau.
Schauen wir mal.
Exakt.
Ich krieg jetzt schon Kopfweh. Also es ist.
Nee, kriegst du tatsächlich nicht. Wir haben es ausprobiert. Also wir haben es wirklich ganzen Tag getestet. Das kriegst du nicht. Also, nein. Also das war so.
Das ist schon angefangen.
Also wir haben echt hart also wir waren, sind an unsere Grenzen, wir waren Dummies durch und durch, also mit 300 ging er halt.
Das ist gefühlt, das ist so ein Wein, der macht dumm und blind zeitgleich. Also
es geht. Also ich weiß noch, wie Atmen funktioniert, ich brauche noch keine Kopfhörer für. Ja, wir kommen jetzt mal zu was Besserem. Zu was Besserem, dieser Wein nennt sich ganz liebevoll Vino Rancia. Wir sind immer noch bei Pep Rodriguez.
Also jetzt gibt's wieder was Gutes.
Jetzt gibt's was Gutes. Ich habe nämlich gesagt, als ich den probiert habe, ich habe gesagt, Max wird der schmecken. Und zwar hat Pep Rodriguez draußen, außerhalb von seinem Drogenlaborgarage, ne, hat er 10 oder 20 Tests. Gläser, bauchige Gläser oder runde Gläser stehen.
Also die Glasballons meinst du?
Die Glasballons, ja. Genau. Wir hatten dir, glaube ich, auch das Video gezeigt, ne? Und da lässt er den Wein quasi, ja, wie soll ich sagen,
total durchfermentieren.
Das Interessante ist, dass früher auf Mallorca Vino Rancia nur die Reichen getrunken haben, weil der Prozess ja so lange dauert. Und dieser Wein ist so durchfermentiert, dass da auch nichts mehr passiert. Es steht das ganze Jahr draußen in der prallen Sonne. Also es ist einfach Wahnsinn. Und es ist sehr zu empfehlen, das mal zu probieren. Allerdings wirst du mir bestimmt gleich was dazu sagen können, woran dich das direkt erinnert.
Also ich kenne Rancio-Weine. Das ist jetzt keine, also es ist, findet man in südlichen Ländern, hat man das früher sehr häufig gefunden. Mittlerweile wird es nicht mehr so häufig erzeugt. Also von der Nase her erinnert es mich an zwei Sachen. Also es ist oxidativ, ne? Also die Sachen werden ja nicht wirklich geschwefelt, sie stehen da in der Sonne rum. Es ist, die Weine oxidieren kontrolliert. Und das verbindet natürlich immer ein bisschen die Aromatik mit einerseits Sherry, also Jerez.
Ja, genau.
Und hier kommt dann aber auch noch so ein bisschen. Dadurch, dass er so diese karamellisierten Nüsse, so ein bisschen das, ja, auch so Orangenschalige so ein bisschen hat, erinnert es mich zugleich aber auch noch an Madeira.
Exakt, das habe ich gesagt.
Was die beiden oxidativen Stile sind, die auch wir im Restaurant sehr, sehr viel einsetzen. Bei Sherry muss man immer mal aufpassen, es gibt ja auch oxidative und reduktive Sherry-Stile, aber gerade Madeira hat eben sehr, sehr viel Ähnlichkeit. Bisschen Madeira ist die Temperatur ein bisschen höher letztendlich, wie die Reifung stattfindet, weil auf Madeira findet es ja unter den Dächern statt.
Und genau.
Wer mal eine Dachgeschosswohnung hatte, weiß, was da im Sommer abgeht auf jeden Fall.
Gerade bei den älteren Häusern, ja.
Und das sind halt Dächer ohne jegliche Isolierung. Da ist oben ein bisschen Ziegel drauf und das war's. Also da brettert es schon richtig. Es ist eine Spezialität, die auch so ein bisschen leider Gottes in Vergessenheit geraten ist, weil es sind natürlich schon unglaublich spannende Weine. Es ist jetzt nicht unbedingt der Wein, wo du dir Joloche eine Flasche reinstellst.
Nee.
Aber zum richtigen Essen dazu kann es einfach eine Offenbarung sein, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist extrem interessant, weil das ist quasi seine erste Herstellung, die dauerte, glaube ich, schon 3 oder 4 Jahre, hat er erzählt. Und ein 3-Sterne-Restaurant, der Koch war bei ihm und hat ihn darum gebeten, ihm das zu verkaufen. Er verkauft es nicht, weil er gesagt hat, er hat jetzt quasi die Mutter geschaffen, mit der er dann weiterarbeiten will. Und da will er zum Beispiel auch mal probieren, Barrique-Fässer einzusetzen, frische Barrique-Fässer, um das nochmal weiter auszuprobieren. Und wenn es nicht passt, dann sagt er, gebe ich es weg. Also er ist sehr, sehr konsequent und er ist sehr verrückt, was das angeht. Ich sage, dann schick's zu uns, wir verkaufen es. Aber sagt er, nö, mach ich nicht.
Ja, also es ist, man braucht das richtige Essen dazu, ne? Also jetzt.
Ich hatte hier tatsächlich, das war mein erster Gedanke, Morcheln. Da hätte ich richtig Bock drauf. Oder auch so Schweinebauchpilze, so eine Konstellation.
Ja, Sachen, wo halt Umami eine Rolle spielt, wo Nuss eine Rolle spielt. Da kannst du das immer sehr, sehr gut zu einsetzen. Und das macht unglaublich viel Spaß in der richtigen Dosis und in der richtigen Kombination. Und ich verstehe, warum du so euphorisch bist, wenn es um Pep geht. Weil er verkörpert wieder so ein bisschen das, was uns ja auch immer wichtig ist, wenn du einfach produktfanatisch bist. Ja. Wir hatten das Thema auch mit Lukas, als wir über Reisebauer gesprochen haben. Wenn jemand für sein Produkt und für seine Qualität einsteht, dann haben wir da auch Spaß.
Dann brennen wir auch.
Dann brennen wir auch dafür, ja. Arbeiten gerne damit. Und so würde ich den Pep, ohne dass ich ihn jetzt kennengelernt habe, einschätzen.
Absolut, du schätzt ihn absolut richtig ein und der wäre auch echt ein Typ, mit dem, glaube ich, könntest du dich auch gut verstehen.
Ich müsste halt noch Spanisch lernen, das wäre jetzt...
Exakt, aber wir haben ja Gott sei Dank überall auf der Welt irgendwelche Freunde und in dem Fall auch welche auf Mallorca, die uns dann übersetzen können.
Das andere Zeug ist echt scheußlich.
Das ist der Original Urlaubswein. Also wir haben ihn auch extra mitgebracht, um einfach, weil... Kannst du es keinem erzählen, dass ein Wein für 2,35 Euro als gut als Schorle, aber jetzt so, wo ich den probiert habe, kriege ich auch Kopfschmerz.
Also ich habe gerade das Gefühl, mir platzt die Hirndecke weg. Wo ist denn?
Das war der Sinn der Sache tatsächlich.
Also ich verstehe, warum der Wein schmeckt und als Schorle schon zweimal, aber dass da irgendwie was Vernünftiges drin ist, davon verabschieden wir uns.
Davon verabschieden wir uns und in diesem Sinne verabschieden wir uns auch heute aus dem Podcast. Nein, eigentlich in dem Sinne, Leute, Qualität ist das Entscheidende. Manchmal darf es aber im Urlaub auch mal so etwas sein, was für einen 2 Euro weniger kostet.
Alles gut. Schmecken muss es und danke für eure Urlaubsentdeckung.
Ich hoffe, für deine.
Ja, meine haben auch gefallen. Sehr schön. Perfekt. Ihr Lieben da draußen, vielleicht wart ihr ja auch mal im Urlaub. Schickt uns mal was wir vielleicht probieren müssen. Hätten wir auf jeden Fall Lust zu und ansonsten sagen wir Tschüss und hören uns nächste Woche wieder.
In Hamburg sagt man Tschüss. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.